Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute nehmen wir euch mit auf eine kulinarische Zeitreise ins Mittelalter.
Wir sprechen über Essen auf einer Ritterburg. Aber nicht so, wie man es sich vielleicht vorstellt.
Du meinst, wir schauen nicht auf die Festtafel des Ritters selbst?
Wir schauen auf das, was die Dienerschaft gegessen hat. Die einfacheren Leute im Haushalt, die den Laden am Laufen hielten. Und ehrlich gesagt ist das viel spannender als die großen Festbankette.
Weil es den echten Alltag zeigt. Nicht die besonderen Anlässe, sondern was Menschen Tag für Tag tatsächlich auf dem Teller hatten. Wie sie über die Runden kamen.
Wenn wir vom Mittelalter sprechen, dann meinen wir hier grob das Hochmittelalter. Also ungefähr 11. bis 13. Jahrhundert. Die Zeit der klassischen Ritterburgen,
der Kreuzzüge und einer richtig durchdachten Esskultur, die sich da entwickelt hat.
Da passierte einiges und die Küche einer Burg war ein überraschend komplexes System.
Was mich daran so fasziniert, in der Reenactment-Szene und bei Living History-Veranstaltungen versuchen wir ja genau diese Küche nachzubauen. Authentisch über dem Feuer kochen, mit den Zutaten und Methoden von damals.
Das bringt einem die Herausforderungen nahe, vor denen die Leute damals standen.
Keine Kühlschränke, kein Supermarkt, keine Konservierungsmittel aus der Packung. Du arbeitest mit dem, was du hast und was die Jahreszeit hergibt.
Und das führt uns zu den drei großen Themen, die wir heute
durchgehen werden. Erstens, Konservierung. Wie haben die Leute Lebensmittel haltbar gemacht?
Räuchern, salzen, trocknen waren die Hauptmethoden. Ohne diese Techniken hätte niemand den Winter überstanden. Und jede hatte ihre eigenen
Vor- und Nachteile. Getrocknetes Fleisch zum Beispiel musste ja regelrecht wiederbelebt werden, bevor man es essen konnte.
Erst einweichen, dann lang kochen oder schmoren. Manchmal auch mehrere Durchgänge, aber nicht immer. Dazu kommen wir noch im Detail.
Zweitens schauen wir auf die Zubereitung selbst. Welche Werkzeuge hatten die Köche? Welche Techniken? Da gab es unterschiedliche Messer und Beile für bestimmte Aufgaben, aber nicht so spezialisiert wie heute in Profiküchen.
Und das führte zu einer interessanten Sitte bei den Gästen.
Ihre eigenen Messer brachten sie mit zum Essen.
Das war völlig normal. Dein persönliches Messer war dein ständiger Begleiter.
Ein Statussymbol und praktisches Werkzeug in einem.
Was uns zum dritten Punkt führt, der soziale Aspekt beim Essen. Vom Geschirr bis zum Geschmack zeigte alles, wo jemand in der Hierarchie stand.
Also die gleichen Grundzutaten, aber komplett unterschiedlich präsentiert?
Ein Bauer aß anders als ein Diener in der Burg und der wieder anders als der Ritter. Selbst die Würzung war ein Statussymbol. Kräftigere, komplexere Aromen galten als vornehmer.
Das kennen wir aus der Living History Praxis. Wenn wir ein mittelalterliches Mahl nachstellen, achten wir genau darauf, welche Rolle gerade dargestellt wird. Ein Koch hätte niemals etwas serviert, das nicht zum Status des Essenden passte.
Fangen wir doch mal mit einer der größten täglichen Herausforderungen an, die den gesamten Küchenalltag bestimmte.
Und ich verspreche, da gibt's einige Überraschungen. Von mittelalterlichem Fastfood bis zu Gerichten, die Bauern und Ritter gleichermaßen kannten.
Dann lasst uns eintauchen in die faszinierende Welt der mittelalterlichen Küche.
Kommen wir zu einem Thema, das im Mittelalter über Leben und Tod entscheiden konnte. Konservierung. Ohne Kühlschrank, ohne Vakuumverpackung mussten die Leute kreativ werden.
Und bei diesen drei Methoden, also Räuchern, Salzen und Trocknen, frage ich mich, gab es da eine bestimmte Logik, wann welche Technik zum Einsatz kam?
Räuchern für Fisch und Speck, Salzen für größere Fleischstücke, Trocknen für alles, was man lange lagern wollte. Die Kombination hat funktioniert.
Beim Trocknen wurde dem Fleisch der Großteil der Feuchtigkeit entzogen. Das Ergebnis war, naja, steinhart. Ungenießbar in dem Zustand.
Das erklärt auch, warum die Zubereitung so aufwendig war. Denn das Fleisch musste vor dem Essen
mehrmals gekocht werden. Also eingeweicht und dann im Eintopf mitgekocht, bis es wieder weich war. Steht so in alten Kochbüchern.
Das Einweichen und Kochen hat die Fasern wieder aufgeweicht und das Fleisch essbar gemacht. Manche Sorten konnte man sogar direkt essen. Klingt aufwendig, aber das Zeug hielt dafür Monate.
Bei gesalzenem Fleisch war es ähnlich kompliziert, nur andersherum. Da musste man mehrmals kochen, um das überschüssige Salz rauszubekommen.
Sonst wäre es schlicht ungenießbar gewesen. Das Salz hat das Fleisch konserviert, aber wenn du es so gegessen hättest, viel zu salzig.
Apropos Salz. Das war im Mittelalter
ein echtes Statussymbol.
England hatte zwar eigene Salzquellen, Cheshire Mean, Droitwich, aber hochwertiges Steinsalz vom Kontinent war trotzdem begehrt. Da gab es die großen Salzstraßen quer durch Europa. Von Lüneburg nach Lübeck, von Halle bis nach Prag.
Die Handelswege waren also entscheidend.
Salz wurde in einer Reihe mit Silber, Bernstein und Gewürzen gehandelt. Das waren die wenigen Güter, die die enormen Transportkosten über weite Strecken rechtfertigten.
Und wer Salz kontrollierte, kontrollierte die Konservierung. Ohne Salz kein haltbares Fleisch für den Winter.
Diese teilweise Abhängigkeit von teurem Importsalz hat die Kontrolle über die Handelswege natürlich umso wichtiger gemacht.
Bei Living History-Veranstaltungen merken wir das heute noch. Wenn wir authentisch konservieren wollen, arbeiten wir mit denselben Methoden. Fleisch einsalzen, räuchern über Buchenholz. Der Aufwand ist beträchtlich.
Aber es funktioniert.
Es funktioniert. Und man versteht plötzlich, warum die Leute im Mittelalter so sehnsüchtig auf das Frühjahr gewartet haben.
Weil dann frisches Essen verfügbar wurde?
Im Winter lebte man von dem, was man im Herbst konserviert hatte. Getrocknetes Fleisch, gesalzener Fisch, eingelegtes Gemüse. Wenn das zur Neige ging, wurde es eng. Im schlimmsten Fall sammelte man im Frühjahr Wildkräuter und junge Triebe als Notnahrung.
Das zeigt, wie existenziell diese Konservierungstechniken waren. Das war kein Luxus, das war Überlebensstrategie.
Und die Qualität der Konservierung hing direkt vom Status ab. Wer sich gutes Salz leisten konnte, dessen Fleisch schmeckte am Ende besser.
Da schließt sich der Kreis zum Statussymbol. Es ging also nicht nur um den reinen Wohlstand, sondern auch darum, wie gut das Essen überhaupt
werden konnte. Die Dienerschaft bekam vermutlich das stärker gesalzene, mehrfach ausgekochte Fleisch. Die feinen Stücke gingen nach oben.
Das System war durchdacht. Hart, aber durchdacht. Kommen wir zu den Werkzeugen. Die Küche einer mittelalterlichen Burg war, nein, sagen wir besser, ein hochspezialisierter Arbeitsplatz.
Spezialisiert in welchem Sinne?
Die Köche hatten für jede Aufgabe ein eigenes Messer. Große, schwere Hackmesser für Knochen und Fleisch, feinere Klingen für Gemüse und präzisere Schnitte. Die Messer zeigten den Status und Beruf des Kochs an.
Das kennen wir ja auch von modernen Profiküchen. Ein Koch identifiziert sich über seine Werkzeuge. Und im Mittelalter war das offenbar genauso.
Und wie wir ja eingangs schon erwähnt hatten, wird es beim Essen selbst besonders interessant. Denn die Gäste brachten ihre eigenen Messer mit.
Weil es keine gab?
Metall war kostbar. Persönliches Besteck brachte man selbst mit. Schüsseln und Trinkgefäße stellte der Gastgeber. Jeder hatte sein eigenes Messer, oft zusammen mit einem Löffel aus Holz oder Knochen in einem kleinen Lederfutteral.
Das macht Sinn. Die Speisen wurden ja im Ganzen auf den Tisch gestellt. Und jeder schnitt sich seine Portion selbst ab.
Das eigene Messer war ständiger Begleiter. Bei Living History-Veranstaltungen ist das heute
genau so. Wer authentisch darstellen will, trägt sein Besteck am Gürtel. Das ist keine Deko. Das ist funktional.
Die Praxis hat sich über Jahrhunderte gehalten.
Und es gibt einen weiteren Aspekt. Wenn du mit deinem eigenen Messer isst, weißt du, wo es war. Du weißt, wie scharf es ist, wie es in der Hand liegt. Das hat vermutlich auch
mit Vertrauen zu tun?
Sagen wir, es war praktisch und persönlich. Dein Messer kannte nur du.
Bei der Keramik sieht man dann die Statusunterschiede
besonders deutlich.
Absolut. Geschirr war einer der sichtbarsten Indikatoren für den sozialen Rang.
Die Hierarchie ging von einfachem Holz bis zu verzierter Keramik.
Ein einfacher Diener aß aus einer Holzschale. Schlichtes, raues Holz, vielleicht mit der Zeit etwas geglättet vom Gebrauch. Wenn der Status stieg, verbesserte sich das Geschirr. Erst besseres Holz, dann einfache Keramik, dann verzierte Keramik mit Mustern.
Oh, und die Muster selbst zeigten wieder Status an.
Die Keramikdesigns gaben schon Hinweise auf den Wohlstand. Wer sich auskannte, konnte ungefähr einschätzen, mit wem er es zu tun hatte.
Und wo ordnet sich der Hornlöffel ein?
Horn war also nicht so wertvoll wie Metall, aber praktischer als Holz. Ein Hornlöffel war haltbarer und angenehmer im Gebrauch. Nicht unbedingt ein Statussymbol, aber halt besser als das einfachste Holz. Weit entfernt vom Zinnbesteck der wohlhabenden Bürger, geschweige denn Silber bei den wirklich Reichen.
Eine Zwischenstufe. Wer einen Hornlöffel besaß, legte Wert auf Praktisches, war aber sicher nicht reich.
Das Schöne an Horn ist auch die Haptik. Es liegt anders in der Hand als Holz, fühlt sich glatter an und es war haltbarer.
Bei Reenactment-Veranstaltungen achten wir genau auf solche Details. Welches Geschirr passt zu welcher Darstellung? Ein Bauer mit Zinnlöffel wäre genauso falsch wie ein wohlhabender Kaufmann mit
einer groben Holzschale.
Die kleinen Details machen die Authentizität.
Und diese Hierarchie zog sich durch alles. Vom Löffel bis zum Teller, vom Becher bis zur Servierschale. Je höher der Rang, desto feiner das Material, desto aufwendiger die Verzierung.
Es war eine Welt, in der man den Status sofort ablesen konnte. Am Tisch vielleicht am deutlichsten. Kommen wir zu den Tischsitten. Im Mittelalter aß man mit den Fingern, aber es gab klare Regeln.
Welche genau?
Nur die rechte Hand. Und möglichst nur die Fingerspitzen. Sauber essen war das Wichtigste. Finger ablecken? Absolut verboten, laut den Tischzuchten. Die ganze Hand ins Essen tauchen galt als total unfein.
Das erfordert Übung. Versuch mal ein Stück Fleisch elegant nur mit den Fingerspitzen zu essen.
Bei Mittelaltermärkten sieht man das heute noch. Manche Besucher essen authentisch, andere, naja, greifen einfach zu. Der Unterschied fällt auf.
Und die Rezepte selbst waren auch anders als heute. Keine präzisen Mengenangaben, keine Grammzahlen.
Die mittelalterlichen Kochbücher waren eher Demonstrationen der Kochkunst. Der Koch sollte wissen, wie viel Salz richtig ist. Das stand nicht da.
Kochen war Erfahrungssache, kein Rezept befolgen.
Was mich zu einem meiner Lieblingsthemen bringt: Pasteten.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Das mittelalterliche Fastfood.
Praktisch, transportabel, haltbar. Du konntest sie auf Reisen mitnehmen, aufs Feld, überall hin. Die perfekte Mahlzeit für unterwegs.
Aber der Teig war ganz anders beschaffen als der, den wir heute kennen.
Genau, dieser harte Teig war oft gar nicht zum Mitessen gedacht.
Nur Verpackung?
Oft nur Mehl und Wasser, manchmal auch etwas Fett für Stabilität. Der Teig fungierte als ofenfestes Kochgeschirr. Er hielt die Feuchtigkeit im Essen während des Backens und schützte den Inhalt.
Eine geniale Lösung eigentlich. Kein teures Geschirr nötig, die Verpackung war der Topf.
Nach dem Essen wurde der Teig oft an Diener, Bettler oder Tiere weitergegeben. Er war steinhart und nicht gerade lecker.
Heute machen wir Pasteten mit Butterteig, der tatsächlich
schmeckt. Das ist der große Unterschied. Moderne Pasteten sind durchweg essbar.
Aber die Idee ist dieselbe geblieben. Eine komplette Mahlzeit in einer Hand.
Bei Living History-Veranstaltungen backen wir manchmal nach historischen Methoden. Der authentische Teig ist wirklich gewöhnungsbedürftig.
Das bringt uns zum Backen selbst. Die Dörfer hatten gemeinschaftliche Backhäuser.
Der Grund dafür war ja, dass Öfen unglaublich teuer waren.
In der Herstellung und im Unterhalt. Die meisten konnten sich keinen eigenen leisten, nur Wohlhabende.
Die Dorfbewohner brachten ihre Pasteten, ihr Brot, ihr Gebäck zum Dorfbackhaus. Da wurde dann gemeinsam gebacken.
Das war auch ein sozialer Treffpunkt. Man tauschte Neuigkeiten aus, während das Brot im Ofen war.
Diese Gemeinschaftskultur ist uns heute völlig fremd. Wir haben alle unsere eigenen Küchen, unsere eigenen Öfen. Jede Familie kocht für sich.
Im Mittelalter war Kochen oft eine Gemeinschaftsangelegenheit. Man half sich, teilte Ressourcen.
Das Backhaus gehörte meist dem Grundherrn oder der Gemeinde. Man zahlte eine kleine Gebühr fürs Benutzen.
Gab es Wartezeiten?
Vermutlich. Aber das war eingeplant. Man kam früh, redete mit den Nachbarn und irgendwann war das eigene Brot dran. Kein Stress, kein Zeitdruck wie heute.
Eine andere Einstellung zur Zeit überhaupt.
Das vermisse ich manchmal bei modernen Veranstaltungen. Dieses Gemeinschaftliche, das Zusammenkommen beim Essen und Kochen. Im Mittelalter war das Alltag.
Schauen wir uns zwei konkrete Gerichte an, die auf einer Burg serviert wurden. Schweinefleisch mit Salbeisoße zum Beispiel.
Die Soße klingt interessant.
Gemahlene Petersilie und Salbei, vermischt mit hartgekochtem Eigelb und Essig. Das Eigelb diente als Bindemittel, eine Technik, die in der mittelalterlichen Küche weit verbreitet war.
Eigelb bindet Soßen ohne Mehl, ohne Stärke. Das ergibt eine andere Konsistenz als moderne Mehlschwitze. Cremiger, reichhaltiger.
Bei Living History-Veranstaltungen kann man solche Gerichte
nachkochen. Die Zutaten sind alle verfügbar und das Ergebnis überrascht viele.
Dann haben wir dicke Bohnen mit Speck und Lauch. Ein Gericht mit komplexeren Aromen.
Das wurde mit einem Hornlöffel serviert, auf einem verzierten Teller, dazu Brotscheiben. Die Bohnen erweichten das Brot und schufen diese deftige, sättigende Kombination.
Und hier wird es spannend. Dieses Gericht zeigt die Überschneidung zwischen Bauern- und Ritteressen.
Wie meinst du das?
Ein Bauer in seiner Hütte konnte dasselbe essen wie ein Ritter in seiner Burg. Dieselben Bohnen, derselbe Speck, derselbe Lauch.
Aber die Bedeutung war völlig anders.
Für den Bauern wäre das ein gehobenes Gericht gewesen, ein Festessen vielleicht, etwas Besonderes. Für den Ritter eine einfache Ergänzung zu seinen Mahlzeiten, Alltag.
Das ist faszinierend. Dasselbe Gericht, komplett unterschiedliche soziale Bedeutung.
Ähnlich wie beim Geschirr oder dem Zugang zu gutem Salz. Der Status zeigte sich nicht nur darin, was man aß, sondern wie man es präsentierte und was es einem bedeutete.
Der Ritter hatte seinen verzierten Teller, der Bauer eine einfache Holzschale. Aber der Inhalt konnte identisch sein.
Dazu kommt der Geschmack selbst. Kräftigere Aromen wurden mit höherem Status assoziiert.
Also mehr Gewürze?
Mehr Komplexität. Wer es sich leisten konnte, würzte stärker. Das unterschied die Tafel des Ritters von der des Dieners.
Die Dienerschaft bekam die einfachere Version. Weniger Kräuter, weniger raffinierte Soßen. Die Grundzutaten waren oft dieselben, aber die Zubereitung machte den Unterschied.
Das zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte mittelalterliche Esskultur. Status manifestierte sich in jedem Detail.
Vom Löffel bis zur Würzung.
Damit sind wir am Ende unserer kulinarischen Zeitreise angekommen. Wir haben gesehen, wie die Dienerschaft auf einer Ritterburg wirklich aß. Die Konservierungsmethoden, die Werkzeuge, das Geschirr, die Gerichte selbst.
Eine Welt, die uns fremd erscheint und doch überraschend nachvollziehbar ist.
Wenn euch das Thema interessiert hat, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Im Blog findet ihr noch viele weitere spannende Artikel zur mittelalterlichen Geschichte und Alltagskultur.
Und wer authentische Ausrüstung für die eigene Darstellung sucht, wird dort ebenfalls fündig.
Wir hoffen, die Episode hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.